Ja, herzlich willkommen zur Folge Nummer 2. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast auf dem YouTube-Kanal oder vielleicht auch nochmal über einen Podcast. Wie gesagt, es ist die zweite Folge, die ebenfalls mit der Präsentation einhergeht. Und wenn du dem Ganzen nicht ganz so folgen kannst, weil du es gerade alles hörst, vielleicht während dem Autofahren oder während dem Sport, dann darfst du natürlich super gerne auch in die YouTube-Folge reinschauen. Da siehst du die Präsentation, da siehst du die Folien dazu. Der liebe Dr. Rapprich ist nochmal bzw. immer noch bei mir zu Gast und wir sprechen in der zweiten Folge heute über die Thematik oder beziehungsweise über die verschiedenen Liposuktionsmöglichkeiten. Wann macht es Sinn? Ne? Was ist da eigentlich alles los? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie macht der Dr. Rapprich eigentlich seine Liposuktionen? Und wir sprechen über das Thema Selbstmanagement. Ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in Bezug auf eine Maßnahme zum Thema konservative Therapie im Leben oder im Alltag mit Lipödem, ganz, ganz wichtig, denn man kann ganz, ganz viel selbst tun über das Selbstmanagement. Und da tausche ich mich mit dem Dr. Rapprich über viele, viele Dinge aus und bin gespannt, was du aus der Folge so alles mitnehmen kannst. Auch hier wird immer mal wieder Lipocheck oder die Lipödem-Gesellschaft fallen. Beide Links kommen wieder unterhalb der Folge in den Text und du kannst dir einfach beides in Ruhe anschauen nach der Folge. So, wir starten durch. Es geht ums Thema Liposuktion.
Kommen wir zum Thema der operativen Therapie, also sprich Liposuktion, also auf Deutsch Fettabsaugung. Mhm. Das ist nach wie vor die einzige Möglichkeit, krankhaftes Fettgewebe zu entfernen. Das ist alternativlos und auch nachhaltig. Also die einzige nachhaltige Therapiemöglichkeit. Aber über alles, was wir bisher besprochen haben, Kompression, Lymphdrainage, das hilft ja nur gegen die Symptome und auch nur so lange, wie man es anwendet und ändert am Verlauf ja leider nichts. Und nun hat die Leitlinie gewisse Kriterien festgelegt, wann eine Liposuktion indiziert ist, also angezeigt ist. Also zunächst mal sollten Schmerzen, also dokumentierte therapierefraktäre Schmerzen nachgewiesen sein, die sich trotz konservativer Therapie nicht gebessert haben. Dann ist eine Indikation, wenn Komplikationen wie Einschränkungen der Mobilität vorliegen. Also ich zeige hier mal das nächste Bild. Das ist eine Patientin, die eben massiv in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt ist. Und wenn durch die Liposuktion eine Chance besteht, das zu verbessern, wie es auch gelungen ist, wie man auf dem rechten Bild sieht, dann ist das eine sinnvolle Sache. Dann sollte die bei einer Waist-to-Hate-Ratio über 0,55 oder am BMI über 40 die Indikation kritisch gestellt werden, weil dann überwiegt die Adipositas, das Übergewicht. Ja, und dann wird auch das Operationsrisiko unverhältnismäßig hoch. Und deswegen auch vorrangig die Behandlung der Adipositas.
Ja.
Dann muss vor der OP es gelingen, die Beine komplett zu entstauen. Also es sollte kein Ödem mehr vorliegen, beziehungsweise es sollte beherrschbar sein.
Ja.
Denn in ein Ödem hinein zu operieren, das sollte man nicht tun. Unter 18 Jahre ist die Indikation kritisch zu stellen. Ja, klar, es sind minderjährige Patienten formal, wobei es nicht heißt, dass das verboten ist. Also ich selbst habe auch Patienten mit 17 schon operiert, aber das muss man mit den Eltern und den Betroffenen und mit dem gesamten Versorgungsnetzwerk gut absprechen, bevor man die Entscheidung trifft.
Ja.
Und dann wichtig, die Indikationsstellung soll sich nicht mehr an der herkömmlichen Stadieneinteilung orientieren. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass die Leitlinie empfiehlt, das, diese nicht mehr zu verwenden, weil es eben keine Korrelation zwischen der Schwere der Symptomatik und der Stadieneinteilung gibt. Das heißt, die neue Leitlinie empfiehlt die Liposuktion für alle Stadien gleich, ja. Also nicht nur für das bisherige Stadium 3.
Ja.
Es ist nur so, dass für die Genehmigung im Stadium 3 nach wie vor die Vorgaben des GBA, des Gemeinsamen Bundesausschusses, gelten. Und der orientiert sich noch an der alten Leitlinie. und bis sich die Empfehlungen der neuen hier durchsetzen, das muss man schauen, wie lange das dauert. Also für das Fakt ist, für das momentane Genehmigungsverfahren gelten noch die alten Regeln. Der GBA muss sich hier nicht an die Leitlinie halten. Leider. Ja.
Kann man das absehen, wie lange sowas dauert? Oder ja, gibt es da auch irgendwas, wie Sie es vorher gesagt haben, von wegen, wenn eine Krankheit entdeckt wird, dann brauchst du noch mal 10 Jahre, bis sich da mal was tut?
Ganz genau, also da mahlen die Mühlen sehr langsam. Es besteht Hoffnung, weil ja zurzeit die Lipleg-Studie läuft, diese Erprobungsstudie für alle Stadien. Und die Ergebnisse werden Ende dieses Jahres vorliegen. Die werden dem GBA vorlegen, gelegt werden und der berät dann darüber. Und im Sommer 25 ist dann eine Entscheidung zu erwarten. Aber die Studie wurde ja in allen Stadien durchgeführt. Also ich erwarte, dass natürlich die Liposuktion für alle Stadien Nutzen bringt. Und dann wird der GBA sicherlich auch für alle Stadien die Liposuktion zulassen. Oder auch das Problem wird allerdings sein, wie die Vergütung für die Behandler dann ist. Ja, also nach dem bisherigen Vergütungssatz wird man kaum Operateure finden, die das zu den Bedingungen macht. Das ist dann der nächste gesundheitspolitische Auseinandersetzung. Und wir verfolgen das auch mit der Lipidem-Gesellschaft.
Gibt es noch einiges zu tun.
Gibt einiges zu tun. Und da kann ich auch nur aufrufen, uns da zu unterstützen mit der Lipidem-Gesellschaft. Denn je mehr Betroffene sich da zusammentun, desto stärker ist dann die Stimme dann auch in der Gesundheitspolitik. Ne? Ja, zur Technik, wie eine Liposuktion durchgeführt werden sollte. Da sind vom GBA nur zwei Methoden zugelassen. Das sind auch die, die die Leitlinie empfiehlt, nämlich die vibrationsassistierte PAL-Methode oder die wasserstrahlassistierte WAL-Methode. Dann kann der Eingriff in örtliche Betäubung, also Tumeszenzlokalanästhesie oder Allgemeinanästhesie durchgeführt werden. Das bleibt dem Operateur und der Patientin überlassen. Da gibt es jetzt keine gezielte Empfehlung, beides ist möglich. Dann sollten die Beine in 1 bis 4 Sitzungen und die Arme in 1 bis 2 Sitzungen operiert werden. Also nicht in 10 oder 12 Sitzungen, ja, das auf keinen Fall. Und auch auf keinen Fall in einer Sitzung. Also nicht diese Megaliposuktionen, die gefährlich sind und mit extrem hohen Risiken. Also hier hat die Leitlinie auch sich zum Ziel gesetzt, die Betroffenen zu schützen vor diesen gefährlichen Operationen und auch vor einer unnötigen Zahl an Eingriffen.
Ich denke, es ist auch ziemlich individualisiert, weil bei mir sind ja diese Megaliposuktionen gemacht worden. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, dass ich natürlich einige Anforderungen quasi auch so ein bisschen erfüllt habe, mit dem ich halt wirklich auch davor mit Sport und allem drum und dran mich auch wirklich versucht habe, recht fit zu machen. Ne? Also ich habe das super gut weggesteckt. Aber bei einem Stadium 3 zum Beispiel, wo schon Hautüberlappungen oder irgendwas da sind, dass man da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viel Liter rausholt, ne, wenn zusätzlich auch noch Übergewicht vorhanden ist, das ist irgendwo auch verständlich. Ich glaube, das muss man einfach, da muss man sich einfach an den guten Arzt auch wenden und dem auch vertrauen, ob das jetzt Sie sind oder irgendjemand anders, der regelmäßig operiert, der sich damit einfach auskennt. Das finde ich immer ganz arg wichtig. Also nicht irgendjemand, der jetzt auf das Ganze aufspringt und noch nie eine Liposuktion bei einem Lipödem-Patienten oder bei einer Patientin ausgeführt hat, da wäre ich immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich weiß, dass viele ins Ausland gehen und ich weiß eben nicht, wie es da ist allgemein von der Technik etc. pp., ob da wirklich so gearbeitet wird, wie gearbeitet werden soll oder sollte, um eben auch, ne, so Folgeschäden auch
Ja.
klein zu halten, ne? Also das ist schon schwierig.
Das, genau, also Thema Operationen im Ausland, also da kann ich nur dringend davon abraten. Es gibt sicher Kliniken, die das gut machen, keine Frage, aber es gibt leider auch sehr viele, wo es eben nicht gut läuft. Und wie will man das rauskriegen im Ausland? Also Und dann stellen Sie sich vor, es gibt eine Komplikation, die immer auftreten kann. Sie kommen nach Hause, kriegen eine Infektion, müssen auf die Intensivstation.
Wahnsinn, ja.
Es kann, die Kassen zahlen das nicht. Man bleibt dann auf immensen Kosten sitzen und das ist ein erhebliches Risiko.
Ja, ganz genau.
Und ich empfehle auch immer, wenn man sich dafür interessiert, sich von zwei oder drei Kollegen beraten zu lassen.
Auf jeden Fall, ja, sage ich auch.
Es gibt zwar eine Leitlinie, aber jeder macht es doch irgendwie ein bisschen anders. Und gibt Empfehlungen, der einen arbeitet mit der PAL lieber, die anderen mit der WAL-Methode. Deshalb zwei oder drei oder vier Meinungen anhören und am Ende ist es ja das Bauchgefühl, wo man sagt, okay, das passt jetzt für mich, da ist ein Vertrauensverhältnis und dann kann man das dann auch machen. Ja? Also die Botschaft ist auch nicht zum Erstbesten. Auch die Preise, die verlangt werden, das ist
Ja,
ja
ja.
für viele eine Selbstzahlerleistung, sind sehr, sehr unterschiedlich. Und höherer Preis bedeutet nicht unbedingt, dass man eine bessere Qualität bekommt. Also
Und
da
es ist ja
Info.
jetzt auch ein ganz großer Unterschied, welche Methode, also von der Narkose her gemacht wird, ne? Ob jemand jetzt noch
Genau.
quasi alles mitkriegt und da so mitarbeiten kann oder ob jemand wirklich in Vollnarkose ist, so war es ja bei mir und du kriegst halt einfach gar nichts mit dann, ne? Und ich glaube, eine Vollnarkose wird wahrscheinlich auch zum einen risikoreicher sein und zum anderen ist es wahrscheinlich auch teurer, gehe ich mal von aus, oder?
Genau, also das ist mindestens ein Tausender
Ja.
mehr. Wie ich also ich arbeite mit der PAL-Methode. Ich habe gleich noch ein paar Folien, wo ich kurz erkläre, wie das funktioniert. Ja.
Ja, super.
Wichtig ist auch die Einwirkzeit, dass die eingehalten wird. Das ist in manchen Kliniken, wo es auf die Zeit ankommt, Zeit ist Geld, ja, wird oft nicht eingehalten. Und dann empfiehlt die Leitlinie, die Menge an Tumeszenzlösung zu begrenzen, weil dann auch das Risiko zu groß wird und dass auch die maximale Menge, die abgesaugt wird, 10% des Körpergewichts nicht überschreiten sollte. Wobei 10% schon sehr viel ist. Das muss man nicht ausreizen. Genauso wichtig wie die Liposuktion ist die Behandlung danach. Nämlich die Nachbehandlung mit Kompression und Lymphdrainage. Und dann ist klar festgehalten, dass das Lipödem durch die Liposuktion nicht heilbar ist. Also wenn Kliniken da Heilungsversprechungen machen, dann ist das nicht leitliniengerecht, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Aber das Fortschreiten der Erkrankung kann gestoppt werden und nachhaltig die Beschwerden lindern. Immerhin.
Ja.
Ursache, also man kann das auch erklären, das ist ja klar, wir haben es mit erblich bedingtem krankhaften Fettgewebe zu tun und wir können das nicht vollständig entfernen. Das ist technisch gar nicht möglich. Das
Ja.
heißt, es wird immer, sagen wir, böse Fettzellen übrig bleiben, die sich auch weiterhin wie solche verhalten. Und das erklärt auch, weshalb manchmal die Liposuktion nicht nachhaltig funktioniert. Wir haben über die Lipidem-Gesellschaft mal eine Umfrage gemacht. Da haben 1400 operierte Frauen geantwortet. Und eine Frage war, kam das Lipidem bei dir wieder?
Ja.
Und da haben 10% mit Ja geantwortet.
Krass, ja.
Ja, also mit anderen Worten, 90% hat es gut funktioniert. Und das ist schon mal ein ziemlich guter Wert eigentlich. Und 10% Rückfallquote. Das ist auch das, was so meiner Erfahrung entspricht.
Ja.
Wobei wir im Vornherein nicht sagen können, also Sie gehören jetzt zu den 10% oder Sie zu den 90%.
Ich denke, ein
Ja.
bisschen was kann man ja vielleicht nach der OP dann auch trotzdem tun, damit es so gut und bestmöglich bleibt, wie es eben nach der Liposuktion ist, ne? Also gerade auch die
Genau.
Geschichte. Wenn wir nochmal aufs Thema Gewicht und Ernährung und Co., Bewegung etc. gehen, die Dinge, ich denke, wenn das jemand wirklich macht und da Konsequenz ist, dann glaube ich jetzt auch nicht, dass die Person nochmal 20, 30 Kilo Lipfett zusätzlich kriegen kann. Ne? Dass es sich verschlechtert, verschlimmert, ja, wir wissen mittlerweile ja, oder wir haben ja so Vermutungen, wo die Geschichte so ein bisschen auch mit getriggert wird auch. Ne? Das merke ich auch nach wie vor bei Stress zum Beispiel bei mir auch. Ich habe trotzdem nach wie vor die Kompression dann auch, wenn ich durchoperiert bin und auch wenn ich schon auch sage, es war okay, es war gut, es hat mir was gebracht. Aber es hat mich nicht komplett schmerzfrei gemacht. Das muss ich wirklich fairerweise auch sagen. Es hat mir viele Sachen erleichtert. Aber ich bin auch eher der Meinung, dass es bei vielen ja, eine Erleichterung ist und vielleicht auch einfach so ein Verzögern ist, wie hat man mir gesagt, ein Zurückgeben von etwas mehr Lebensqualität, ne, um einfach dann nochmal quasi, ja, überhaupt ein schönes Leben zu haben erstmal, ne, wenn man jahrelang natürlich, je nachdem, wann die Diagnose gestellt wurde und wann auch die OP durchgeführt worden ist, ne, manche kriegen das ja erst mit 50, da hat man natürlich schon viel Lebensqualität in Anführungsstrichen verloren und hat halt schon viel Leid hinter sich, ja, und da kann natürlich so eine Liposuktion erstmal auch Lebensqualität zurückgeben und schenken und auch wieder, ja, so das Leben ein bisschen, wie sagt man, dass man einfach wieder ein bisschen aufblüht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eindeutig die beste Möglichkeit oder wo man, mit der wir nachhaltig helfen können. Und wie Sie sagen, ist auch wichtig, dass man sich auch danach diszipliniert verhält, was Ernährung und Sport betrifft. Es ist aber auch, viele tun sich da tatsächlich auch leichter, weil sie haben mehr Spaß an der Bewegung, machen mehr Sport, weil es einfach mehr Spaß macht, die Beine nicht mehr wehtun, und dann tun sie sich auch leichter, das Gewicht und auch den Erfolg der Operation nachhaltig zu halten. Ja? Das ist dann so ein Selbstläufer hinterher. Ja, zur Vorgehensweise mittels Liposuktion. Hier wird empfohlen, wie gesagt, die Beine in 1 bis 4 Sitzungen zu operieren. Hier haben wir eine Patientin wo die Beine komplett betroffen sind, und da ist die Vorgehensweise erst die Oberschenkelinnenseiten, dann die Außenseiten, wobei wir da auch einen Übergang aufs Gesäß machen, auch das Hüftpolster mitnehmen können, damit die Silhouette passt, und die Unterschenkel. Das wären also 3 Sitzungen, Zeitabstand 4 Wochen, berufliche Ausfallzeit jeweils 1 Woche. Also so handhabe ich es an meinem Zentrum. Junge Patientin, Stadium 1, Normalgewicht, die kann man auch in 2 Sitzungen operieren. Da werden erst die inneren Beinhälften und dann die äußeren. Und die Arme werden immer komplett in einer Sitzung operiert.
Okay.
Das wäre dann eine weitere Sitzung. Also eine klassische Patientin im Stadium 2 zum Beispiel, die braucht 3 Sitzungen für die Beine und 1 für die Arme. Wichtig ist, dass für die OP die Beine gut entstaut sind. Dass, wie Sie hier auf dem Video sehen, dass alles schön weich ist, zurückfedert. Also hier haben wir ein Lipödem, aber kein Ödem, keine Dellbarkeit. Ja.
Ja.
Und so ist es optimal entstaut. Also die Sanifen und die Physios haben einen tollen Job gemacht. Die Patientin hat sich auch dran gehalten. Also so ist es ideal vorbereitet, um hier auch die Liposuktion an den Unterschenkeln durchzuführen. Die Oberschenkel sind hier schon operiert.
Okay, gut, ja.
Und bei uns läuft das so ab, dass wir das einzeichnen. Dann wird die sogenannte Tumeszenzlösung eingespritzt über mehrere Nadeln. Am Ende sieht das dann so aus, so richtig prall aufgepumpt. Dieser Bereich ist dann auch komplett schmerzfrei. Und dann kann ich mit der vibrierenden Kanüle das so schonend absaugen, da kommt wirklich nur gelbes Fett. Und Sie sehen, die Patientin liegt hier auf dem Bauch. Also wir machen das in einer Lokalanästhesie. Das hat eben den Vorteil, dass wir die Patienten umlagern können. Wichtig für ein gleichmäßiges Ergebnis. Und wir brauchen keine Narkose. Also weniger Risiko, weniger Kosten. Was wir natürlich immer anbieten ist, wir nennen es die Wolke 7 Spritze. Aber ich habe auch Patientinnen, die kommen da komplett ohne Begleitmedikation mit klar. Also sagen, Zahnarzt ist schlimmer.
Okay, krass.
Ja.
Also
Das
ich habe mir die Bilder ja mal angeschaut und habe mir gedacht, um Gottes Willen, ich will das nicht mitkriegen. Für mich war selber
Ja,
klar,
gut, wir geben.
ich muss schlafen.
Also wir haben auch die Möglichkeit, die sogenannte K.O.-Spritze dann zu geben. Ne? Also man hat dann, also man, für uns sind die Patienten dann wach und ansprechbar und können sich umlagern, aber haben einen kompletten Filmriss, wie man so sagt.
Oh,
Ne?
okay.
So, das geht auch an den Armen entsprechend. Und ja, hier nochmal die Gegenüberstellung der beiden Methoden. Also bei der Vibration funktioniert das so, dass die Kanüle sich hin und her bewegt und dabei nur das Fett aufsaugt, weil es geht so schnell, dass andere Strukturen dem nicht folgen können. Und bei der Wasserstrahlmethode ist ein anderes Prinzip. Da ist an der Spitze der Kanüle so ein feiner Wasserstrahl, der die Fettläppchen da herauslöst und im gleichen Arbeitsgang absaugt. Und eine schonende Absaugung erkennt man daran, dass das, was hinterher im Eimer ist, gelb ist und nicht rot. Ja. Wenn es rot ist, bedeutet, dass es Blut drin war. Das ist eine aggressive Methode. Und man kann durchaus auch größere Befunde mit der Tumeszenztechnik ambulant operieren. Also hier macht die Leitlinie im Übrigen auch keine Vorgaben. Das ist eine Sache, die muss der Operateur und die Patientin entscheiden, ob sie eben eine Nacht oder zwei in der Klinik bleibt oder nach Hause geht. Das ist aber auch von anderen Umständen, Alter, Beweglichkeit, anderer Erkrankungen abhängig. So sieht das typischerweise am nächsten Tag aus. Und das macht auch eine schonende Technik aus, dass es eben kaum Hämatome hinterher gibt. Und hier haben wir nochmal ein Video. Das zeigt einen Tag nach Liposuktion der Unterschenkel. Also Sie sehen, die Haut ist nicht geschwollen. Also wir haben kein Lymphödem produziert. Das war ja früher das Problem mit den alten Techniken, wo es tatsächlich zu Lymphbahnschädigungen kam. Und der Sache auch keinen guten Ruf eingebracht hat und immer noch hartnäckig die Meinung hält, mit der Liposuktion werden Lymphbahnen geschädigt. Nein, also mit den modernen Techniken passiert das nicht.
Ich kann mich noch sehr gut an meine erste Reha erinnern. Da war ich in der Feldbergklinik. Damals war der Dr. Reiter noch da, lebt leider nicht mehr. Und
Ja.
der war echt super. Und der hat immer gesagt: Ah, Frau Schwarz, machen Sie das nicht. Machen Sie das nicht. Sie haben so ein schönes Lymphödem. Nachher werden Sie operiert und haben ein erfolgreich hinoperiertes Lymphödem. Und ich dachte mir nur so: Scheiße, nee, dann möchtest du es nicht machen. Und ab dem Tag war für mich das immer klar: Du lässt dich nicht operieren, du nimmst ab. Habe ich ja auch geschafft, dann bis zu einem gewissen Punkt, bis dann eben ja die Geschichte sich wieder gewendet hat und durch die hormonelle Umstellung das Lymphödem dann gemeint hat, so, jetzt guck mal,
Ja.
wer hier den Kampf gewinnt.
Ja. Naja, die Meinung oder die ablehnende Haltung der Kollegen aus den Lymphkliniken, die ist auch verständlich, wenn man den Hintergrund kennt, weil mit den alten Techniken sind Lymphödeme entstanden. Das sind katastrophale Fälle. Und wo sind die gelandet? Die sind in den Lymphkliniken gelandet. Und die Kollegen sehen dann die ganzen Fälle, wo es schiefgegangen ist, sag ich mal, oder wo halt noch die alte Technik angewendet wurde. Aber mittlerweile, glaube ich, setzt sich die Überzeugung durch, dass wenn man es mit der richtigen Methode macht, dass das Risiko nicht mehr besteht. Ja, was ist an Ergebnissen zu erwarten? Also das erste Ziel der Liposuktion ist, die Schmerzen zu behandeln. Und das haben die Studien auch gezeigt, dass wir die praktisch auf Null kriegen. Also wir machen in erster Linie damit eine Schmerztherapie. Und nebenbei verbessert sich natürlich auch die Silhouette. Also ideal sind natürlich junge Patientinnen, normalgewichtig, Stadium 1. Da haben wir auch noch eine gute Hautelastizität. Wir haben natürlich nach dem Absaugen Hautüberschuss. Der bildet sich auch zurück. Das funktioniert wie nach einer Schwangerschaft. Aber natürlich, umso besser, je jünger man ist, je mehr Sport man macht, je besser das Bindegewebe von Natur aus, je weniger man raucht. Und je weniger Übergewicht vorher schon bestand, also durch Übergewicht ist ja auch eine Vordehnung der Haut. Da wird es dann mit der Rückbildung ein bisschen schwieriger. Muss man halt gucken, ob man mit Straffungsmethoden dann nachhilft. Es gibt mittlerweile welche, die funktionieren ohne Schnitt. Und es gibt welche eben mit Schnitt. Ja, also das ist zum Beispiel bei einer älteren Patientin, da ist dieser Hautüberschuss geblieben. Und da kann man, wie gesagt, dann die Straffungsverfahren einsetzen. Die haben dann aber eher kosmetischen Charakter, ne? Das hat dann mit der Lipidemtherapie nichts mehr zu tun. Und ich will mit diesen Bildern auch zeigen, wir haben bessere Ergebnisse, je früher man operiert, ne?
Ja, das ist eigentlich so das Paradoxe, ne? Dass viele jetzt eben mit dem Stadium 3 zwar die Möglichkeit haben, sich operieren zu lassen, wenn der BMI stimmt, aber dann ist es halt schon wahnsinnig fortgeschritten
Ja.
und sehr massiv. Und dass man dann natürlich, ne, ich meine, jeder, der sagt, ja, mir geht es nicht um die Ästhetik, mir geht es nicht ums Aussehen, der lügt so ein Stück weit, behaupte ich jetzt einfach mal. Klar, natürlich geht es in erster Linie um die Schmerzen, um mehr Lebensqualität. Aber ich habe tatsächlich, und ich habe ja jetzt durch diese geeignete Prozedur mit Lipödem, Liposuktion und Gedöns, mit so vielen Menschen Kontakt gehabt, mit so vielen Frauen, die
Ja.
operiert sind und so weiter. Und keine davon hat bestätigt, dass es ihr scheißegal ist, wie die Beine ausschauen. Alle haben gesagt, ja, mir war es schon wichtig, dass es danach nicht schlimmer ausschaut. Ja, dass ich auch mit der Haut, ne? Bei mir war es ja bei den Armen so. Auch durch die Abnahme hatte ich ja einfach schon so viel überschüssige Haut. Also war klar, wenn ich die Arme irgendwann mal machen lasse, dann muss die Haut auch geschnitten. Also bei mir wurde sie weggeschnitten. Und es sind ja zwei Schnitzel. Ich schnitzel
Ja.
auf Popcorn, ne? So sagen immer meine Coaching-Teilnehmerinnen, sind da entfernt worden. Das wäre niemals anders zurückgegangen, ne? Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube schon, dass einem auch die Optik wichtig ist. Ich meine, wenn man das Ergebnis jetzt sieht, die hat ganz normale Beine, sieht super aus, ne? Und das macht sicherlich auch was mit der Lebensqualität, mit der Lebensfreude, mit dem Selbstbewusstsein der Dame. Und das darf man nicht vergessen, ne? Ganz klar, je jünger man ist, desto besser ist es natürlich, steckt der Körper das auch weg. Allgemein steckt das weg.
Also ganz klar, das darf man nicht unterschätzen. Und gut, wir haben ja die Möglichkeiten, da operativ sozusagen nachzuhelfen. Und nochmal zu der Sache, also muss man denn warten, bis man das Stadium 3 erreicht? Das ist ja das Paradoxon, ne? Also ich habe jetzt nochmal diese junge Patientin im Stadium 1. Also die wird mit Sicherheit niemals ein Stadium 3 erleben, ja. Und wenn man die Patientin zum Beispiel nimmt, ja, hätte es hier zum, das ist übrigens ein echtes Lipolymphödem, da sind nämlich dann auch die Füße mit angeschwollen, daran erkennt man das, ja. Ja, hätte man sie mit 20, 25 operiert, ob sie das eben hier mit 65 hätte erleben müssen, ja.
Wahnsinn.
Also, das sind so Überlegungen, die halt auch in unsere Argumentation gesundheitspolitisch einfließen. Ja, dann kommen wir zurück, unser eigentliches Thema, die Leitlinie. Da ist ein wichtiges Kapitel mit aufgenommen worden, und da geht es um Selbstmanagement. Dass eben im Grunde sich jede Betroffene klar sein muss, wenn ich die Therapie meines Lipödems angehe, dann muss ich mich selber drum kümmern und muss gucken, dass alle diese sechs Säulen stabil stehen am Ende. Das hilft ja nichts. Man muss sein Schicksal da in die Hand nehmen. Und die Leitlinie definiert auch, was mit dem Selbstmanagement gemeint ist. Also es ist ein wichtiger Bestandteil der Gesundheitskompetenz, die gefördert werden soll. Problemlösestrategien und konkrete individuelle Therapieziele sollen gemeinsam erarbeitet werden, also mit allen Behandlern in diesem Versorgungsnetzwerk und damit auch die Erhöhung der Selbstwirksamkeit gefördert werden und auch zur aktiven Rolle ermutigt werden. Also, was man manchmal erlebt, dass viele Frauen resignieren und sich fallen lassen, sozusagen, dann haben sie schon verloren. Also, aus der Falle muss man sie rausholen, und zur aktiven, egal wie schlecht es einem geht, es gibt immer eine Möglichkeit. Und ich glaube, in ihrem Coaching werden sie auch diese Erfahrung gemacht haben.
Ja, und ich sage auch immer, es ist nie zu spät, was zu ändern, ne? Also ich höre das ganz oft, dass viele sagen, ach, jetzt bin ich schon so alt und was soll ich mich jetzt da noch mit befassen und hin und her. Und ich frage mich dann immer, warum die Leute so denken, warum die Frauen teilweise wirklich so denken, weil also ich habe viele Frauen, die sind um die 50 rum, ne? Also so zwischen 45 und 55 sind die meisten, die bei mir im Coaching sind. Das sind alles meistens Mamis. Das sind die Kinder aus dem Haus, ne? Die dann kommen und sagen: So, Tina, ich habe das ganze Leben nach meinen Kindern geguckt, nach meinem Mann geschaut, ich habe gearbeitet, ich habe mich um den Haushalt gekümmert, ich habe alles gemacht, ich habe immer überall 100% gegeben, aber ich selber habe auf mich gar nie groß geachtet. Ich war
Ja.
immer unwichtig. Und die kommen wirklich zu mir und sagen, so Tina, jetzt bin ich dran. Jetzt will ich mir selber was Gutes tun. Jetzt will ich endlich für mich meinen Weg finden und nochmal Gas geben. Und das ist so schön. Und da gibt es kein zu alt oder so. Ne? Meine älteste Coaching-Teilnehmerin, jetzt passt auf, die war 72. Und jetzt sagt mir jemand mit 50, ich bin zu alt. Dann muss ich mir wirklich an den Kopf langen und mich fragen, naja, ich weiß nicht, wie alt Sie sind, Herr Dr. Rapprich, aber sind dann Menschen, die ja älter sind, dürfen die nichts mehr erleben, dürfen die nichts mehr erreichen, dürfen die kein schönes Leben mehr haben, nur wenn man da mal irgendwie, keine Ahnung, über 50 oder so ist, ne? Also
Ja.
ist Quatsch.
Also das ist der Klassiker, was Sie sagen, ne? Die Patientin, die das ganze Leben lang für ihre Familie da war und sich selbst vernachlässigt
Ja.
hat. Aber sie macht es genau richtig. Sie legt den Schalter um und sagt, jetzt bin ich dran. Absolut
Genau.
korrekt. Und
Ja.
es ist nie zu spät. Also beispielsweise meine älteste Patientin, die ich operiert habe, war 78. Also
Wahnsinn, krass. Ja.
Solange jemand fit und gesund ist, ich meine, das ist ja auch die Voraussetzung, ja. Also
Klar.
wenn nicht sonstige Erkrankungen da einem das Leben schwerer machen, aber wenn jemand fit ist und gesund und noch die Lebensqualität, die bessere erleben möchte, dann gibt es vom Alter her eigentlich kein Limit und es
Ja.
ist nie zu spät. Also auch mit Mitte 50 hat man ja locker noch 20, 30 Jahre bei guter Qualität vor sich und wir haben jetzt Möglichkeiten da zu helfen.
Auf jeden Fall.
Aber wie
Ich muss
gesagt,
darüber
selbst, ja.
lachen. Ich muss darüber lachen, Herr Doktor, weil früher hieß es, ich habe mich erst neulich mit einer Bekannten darüber unterhalten, die geht jetzt auch auf die 40 zu oder irgendwie so in dem Dreh. Und dann habe ich auch zu ihr gesagt, Mensch, gell, ist schon krass. So, früher hat man immer gesagt, wenn immer jemand irgendwie getroffen hat oder mit 50 oder so, mein Gott, wie alt der schon ist, so alte Menschen und so. Und mich immer denke, krass, so weit sind wir auch nicht mehr davon entfernt. Aber ich glaube, das hat sich auch alles so ein bisschen gewandelt. Ne? Früher war wirklich jemand mit 50 alt. Und
Ja.
heute, ich meine, also durch das, dass mein Partner auch einiges älter ist wie ich, habe ich ja, der ganze Bekanntenkreis besteht eigentlich aus mittlerweile fast nur 50-Jährigen plus, ne? Wo ich mir denke, krass, also voll in Ordnung, da noch was zu machen. Meine Mama wird 63, die ist auch fit wie ein Turnschuh. Kein Mensch würde der glauben, dass sie über 60 ist.
Ja.
War früher, glaube ich, schon noch mal anders. Auch einstellungstechnisch waren da viele anders. Viele waren mit 60 schon Oma, ne, waren da teilweise schon in Rente oder so. Das hat sich schon alles auch gewandelt. Deswegen sage ich, es ist so wichtig, man kann immer was für sich tun. Immer, es lohnt sich immer. Und wenn man noch so viele andere Krankheiten hat, wie ich jetzt mit dem Diabetes, gerade dann, finde ich, ist es ja wichtig, dass man was für sich tut, weil man will ja fit und gesund bleiben.
Ganz genau. Und darauf zielt ja auch das Selbstmanagement ab. Und klar gibt es Menschen, die haben da Schwierigkeiten, das alleine hinzukriegen. Und
Ja.
dann ist es ja super, dass es so Coaching-Angebote gibt, wie Sie das machen, ne? Dass man jemanden zur Seite hat, der da einen so ein bisschen führt und unter die Arme greift und so einen Weg
Ja.
aufzeigt. Ich glaube, das ist eine unschätzbar gute Hilfe für manche. Ja, Selbstmanagement, die einzelnen Punkte, was so ist das eigentlich, was umfasst das? Also Ziel ist klar, wir wollen die Lebensqualität verbessern, Aufklärung, und Verständnis für die Erkrankung gewinnen, Ernährung, Bewegung, Lymphdrainage, Kompressionskleidung, psychische Gesundheit, Supportgruppen, also auch Selbsthilfegruppen sind ein Teil
Ja.
des Selbstmanagement. Gemeinsam ist man stark.
Auf jeden Fall.
Ist nicht für jeden die ideale Lösung. Manche haben Schwierigkeiten, das in der Gruppe. Da ist sicher so ein Einzelcoaching, wie Sie das anbieten, auch eine gute Alternative. Die ärztliche Betreuung und Begleitung ist natürlich auch ein Thema. Klar, man braucht irgendjemand, der einem die Verordnung ausstellt. Und Hygiene und Hautpflege gehört natürlich auch dazu.
Ja.
Also im Grunde alles, was die sechs Säulen, die ich gezeigt habe, beinhaltet. Und ja, man muss sich selber drum kümmern. Ja, dann um das Krankheitsbild früher und rechtzeitig zu erkennen, objektiv zu dokumentieren und auch den Verlauf zu dokumentieren. habe ich mit meinen Töchtern eine App entwickelt. Die ist jetzt seit Dezember letzten Jahres im App Store erhältlich, heißt LipoCheck und kann man auf Smartphone runterladen. Und jedes Smartphone hat ja eine Kamera. Man kann dann Ganzkörperaufnahmen machen und einen elektronischen Fragebogen beantworten. Und dann über eine künstliche Intelligenz, die mit 3500 Patientinnen trainiert wurde, gibt dann die App einen Schweregrad und Umfangsmaße aus und auch leitliniengerechte Behandlungsempfehlungen. Also das gesamte Konzept, was die Leitlinien auch darlegt, mit den 6 Säulen, also Ernährung, wie gesagt, gibt es Kochrezepte beispielsweise, Sportprogramm kann man tracken und man kann am Ende auch durch das Eingeben des Beschwerdetagebuches gucken, egal was man macht, ob man sich jetzt operieren lässt, Lymphdrainage macht, was bringt mir das eigentlich?
Ja, voll gut,
Also
ja.
das ist so ein digitaler Begleiter für Betroffene. Klar, es ist eine App, hat mit dem Internet zu tun. Da ist natürlich immer die Sorge, was geschieht mit meinen Daten? Und hier kann ich sagen, dass der Datenschutz da allerhöchste Priorität hat. Wir haben von vornherein eine Juristin da ins Boot geholt. Wir streben auch wir haben die entsprechenden Zertifizierungen. Also die hätten wir nicht gekriegt, wenn da nicht die Datenschutzregularien erfüllt wären.
Ja, Wahnsinn, ja. Super. Cool. Ja, ich weiß nicht, wie wir uns damals noch über die App unterhalten hatten. Da war das alles noch im Gange und jetzt ist sie quasi raus. Also für diejenigen, die sich dafür interessieren, ich werde das alles noch unter die Folge auch drunter verlinken, sodass sich diejenigen, die Interesse daran haben, auch die Möglichkeit haben, sich das mal anzuschauen oder runterzuladen. Und ja, dann haben wir schon das Ende wieder erreicht, ne? Meine Güte.
Ja, ich freue mich, dass ich so ein bisschen zur Aufklärung hier beitragen konnte und sage von meiner Seite auch danke für das Gespräch, Frau Schwarz. War, glaube ich, wieder eine ganz spannende Session, die wir hier gemacht haben und würde mich auch freuen, wenn es von den betroffenen Zuhörern so ein Feedback gibt.
Genau.
Ich denke, das kriegen Sie ja auch über Social Media mit. Und auch diejenigen, die LipoCheck mal ausprobieren wollen, auch wir sind natürlich noch in der Entwicklungsphase. Es hat noch nicht die Funktionalität, wie wir uns vorstellen. Aber ein Feedback, Verbesserungsvorschläge, sind wir sehr dankbar und nehmen das gerne auf.
Ja. Sehr schön. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für die Zeit und für die geballte Ladung Wissen und Erfahrung, die Sie quasi mit uns auch geteilt haben. Jetzt auch nochmal ganz explizit auf die, ja, auf die neuen Leitlinien, was sich da so verändert hat, dass wir vielleicht auch, ja, gerade die, die vielleicht noch ganz frisch mit der Diagnose zu tun haben, einfach auch mal so ein Rundum, ja, Wissen vermittelt bekommen. Finde ich immer ganz, ganz wichtig auch, weil, ja, man kann sich manchmal auch dumm und dämlich googeln, sage ich immer, und oftmals findet man trotzdem viele, viele Mythen und nichts, was man wirklich brauchen kann oder vielleicht auch vieles, was einem zusätzlich noch Angst bereitet. Da bin ich auch auf viele Dinge schon reingefallen und deswegen finde ich das immer ganz toll, wenn sich ein Arzt bereit erklärt, einfach wirklich mal die Fragen auch ja, mit Antworten zu versehen, die halt auch wirklich Hand und Fuß haben, ne? Die aus ihrer Erfahrung sind. Sie sind so lange jetzt schon mit dem Thema Lipödem ja, in Kontakt. Ich glaube, da hat man wahrscheinlich noch nichts erlebt, was es nicht gibt. Und daher vielen lieben Dank auch für die Zeit, wie gesagt, und Ihnen erstmal alles Liebe, alles Gute. Sie schicken mir einfach die Unterlagen bzw. die Links noch zu und dann werde ich das alles unter der Folge, wie gesagt, verlinken, sodass die Interessenten da auf jeden Fall auch Zugang haben. Ne?
Ja, sehr gerne.
Dankeschön. Bis dahin, Dr. Rapprich.
Bis dahin,
Tschüss.
Wiederschauen, tschüss.